12 Farben Grün von Carsten Kluth. Darüber sprechen wir heute in unserem Podcast Alles, was Wissenschaft. Wir sprechen über ein Buch mit multipler Persönlichkeit, könnte man sagen. Ob es sich dabei eher um eine literarische Erzählung oder einen naturphilosophischen Essay oder gar um ein naturkundliches Sachbuch handelt, darüber spreche ich heute gleich mit zwei Gästen. Mein Name ist Heike Muss und ich begrüße ganz herzlich, frisch getestet, den Autor Carsten Kluth, soeben aus dem sehr ländlichen Holstein angereist. Hallo, lieber Carsten Kluth.
Hallo.
Und ich begrüße ebenso herzlich den Literaturvermittler Thomas Geiger. Hallo, lieber Thomas.
Hallo.
Thomas, wir kennen uns schon sehr lange, weil wir immer mal wieder, wenn nicht gerade Corona ist, Literaturveranstaltungen zusammen machen. Deshalb möchte ich dich gleich als erstes fragen. Der vollständige Titel des Buches von Carsten Kluth heißt ja 12 Farben Grün, eine Entdeckungsreise durch die Natur. Ich finde den Untertitel, der uns eine Entdeckungsreise durch die Natur verspricht, ehrlich gesagt nicht so ganz zutreffend.
Ja, das ist immer so eine Sache mit den Untertiteln. Oftmals sind die auch gar nicht vom Autor, das können wir gleich fragen, sondern werden vom Verlag gewünscht und man möchte da möglichst viele Stichwörter reinpacken, dass man so ein bisschen neugierig macht auf das Buch. Wenn es nämlich bibliografiert wird, dann wird der Untertitel mit aufgenommen und dann hat man so ein bisschen paar Wörter zusätzlich, die einen das Buch interessant scheinen lassen können. Inwieweit das nun bei diesem Buch zutrifft, eine Entdeckungsreise durch die Natur, da könnte man drüber nachdenken. Es ist zumindest eine Entdeckungsreise in der Natur oder im Garten oder mit den Pflanzen. Und Natur ist natürlich ein derartig großer Begriff, dass ich es vielleicht auch ein wenig kleiner genannt hätte, weil wir bleiben doch im Wesentlichen in einer ländlichen Region, die beschrieben ist mit ein, zwei Ausflügen, mit einem großen Ausflug nach Südosteuropa und mit kleineren nach Berlin und in die Umgebung. Aber ja, das wäre vielleicht gleich die Frage, ist der Untertitel tatsächlich von Ihnen?
Das haben Sie völlig richtig vermutet, der ist nicht von mir. Ich habe den immer den Arbeitstitel, Untertitel genannt, Ins Gelände. Und das hatte ich mir ein bisschen geborgt von der Esther Kinski, die sich selber als Geländeschreiberin mal bezeichnet hat und in einigen ihrer Bücher oder auch Lyrikbänden da sehr stark drauf eingeht, was das eigentlich ist heute, was zwischen dem, was wir so Natur und unserer kulturellen Landschaft sehen, wie man das beschreiben könnte. Und früher hieß das 12 Farben Grün, Ins Gelände. Das hat aber tatsächlich dann dem Verlag oder vielleicht auch dem Vertrieb so wenig gesagt, dass sie doch gebeten haben, dann anderen Titel nehmen zu dürfen. Und das ist dann auch so gekommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben es schon bemerkt, heute erklingt hier nicht der Sound of Schleswig-Holstein, sondern Sie hörten soeben die Melodie der Oberpfalz. Thomas Geiger wurde nämlich 1960 in Sulzbach-Rosenberg geboren und arbeitet seit über 30 Jahren im Literarischen Kolloquium Berlin am schönen Wannsee als Literaturvermittler, Redakteur und Programmkurator. Und Carsten Kluth, was Sie uns gerade schon erzählt haben, da haben wir den zarten Unterton einer baden-württembergischen Gegend herausgehört. Wo genau sind Sie denn aufgewachsen?
Also ich komme aus der Nähe von Stuttgart, Stuttgart Flughafen, das ist der Landkreis Esslingen. Liegt zwischen dem Süden Stuttgarts und der Schwäbischen Alb und habe dann ein Vierteljahrhundert in Berlin gelebt und jetzt seit fünf Jahren in Schleswig-Holstein.
Bevor wir gleich über Ihr Buch sprechen, das viel mit Ihrer neuen Heimat Schleswig-Holstein zu tun hat, würde ich gerne mit Ihnen noch einen kleinen Umweg über Sulzbach-Rosenberg machen. Erzählen Sie doch mal, was Sie mit diesem Ort verbinden.
Ja, das war, als wir beide dieses Gespräch verabredet hatten, da hatte ich ja schon vorher mit dem Thomas Geiger gesprochen und er meinte dann gleich, wir sind uns zweimal sozusagen über den Weg gelaufen, ohne uns zu treffen. Einmal im Literarischen Kolloquium, da war ich tatsächlich vor einigen Jahren zu einem Workshop mal. Und dann in Sulzbach-Rosenberg, da hat das Literaturhaus München eine Zweigstelle. Und dort gab es 2019 ein einwöchiges Seminar zu dem Thema Was ist denn Nature Writing und wie könnte man das im deutschen Kontext denn beschreiben? Ist dieser Begriff überhaupt für Deutschland sinnvoll? Was will er überhaupt sagen? Könnten wir da was Neues finden? Und das war für mich ein sehr, sehr interessantes, fruchtbares Seminar, auch wenn wir nicht zu einem Ergebnis gekommen sind.
War denn dieses Seminar in Sulzbach-Rosenberg der Auslöser für das Buch Die zwölf Farben Grün oder sind Sie da schon mit Texten hingefahren?
Nein, es war ein Seminar, auf das man sich sozusagen bewerben konnte. Es wurde ausgeschrieben und man konnte Manuskripte einschicken, Manuskripte jeglicher Art. Es waren also Romane, es waren Sachbücher, es waren Bücher ähnlich wie meins möglich, es war Lyrik möglich. Und dann wurden 10 der eingesandten Manuskripte ausgewählt. Und das waren alles Manuskripte, die noch nicht veröffentlicht waren damals.
Thomas, ist dir eigentlich bewusst, dass es einen ganz interessanten Link zwischen Sulzbach-Rosenberg und Schleswig-Holstein gibt?
Meinst du Christian August?
Oh, wer ist denn Christian August?
Fürst Christian August, der ist in Schleswig aufgezogen worden und hatte einen Musenhof, da war zum Beispiel Leibniz und so weiter.
Interessant, das meinte ich nicht, aber im Archiv von Sulzbach-Rosenberg liegt die Erstfassung der Blechtrommel und Günter Grass hat ja bekanntermaßen seine letzten Lebensjahrzehnte in der Nähe von Lübeck verbracht, vielleicht sogar in der Nähe, wo Carsten Kluth jetzt lebt.
Ich habe Günter Grass tatsächlich mal getroffen auf einer Regionalbahnfahrt, die ich sehr häufig mache von Büchen. Also wenn man von Berlin nach Lübeck will, was meine Strecke immer ist, dann steigt man am besten in Büchen um. Es ist ein Bahnhof mit angezeigten 142 Gleisen, von denen aber nur 2 oder 3 befahren werden. Und steigt man dann in den Regionalexpress nach Lübeck um, der fährt über Mölln. Und ich bin einmal mit meiner Frau da lang gefahren und Günter Grass saß tatsächlich im selben Abteil, also war ein Großraumwagen. Und zuerst ist meine Frau dann tatsächlich...
Mit Pfeife oder ohne?
Das ist die Pointe der Geschichte, nämlich meine Frau ist da viel, viel mutiger als ich. Die hat dann gesagt, wann werde ich nochmal die Chance haben, Herrn Grass zu begrüßen, ist aufgestanden und hat ihn tatsächlich begrüßt und hat auch ganz kurz sich mit ihm unterhalten. Und es kam zurück und ich war ganz aufgeregt, dachte, meine Güte, wie kannst du denn, lass doch den Mann in Ruhe. Und dann ist Grass und seine Frau dann ausgestiegen in Mölln und ich sah, dass auf dem Tischchen am Fenster seine Pfeife lag. Und kaum war er um die Ecke, wollte ich natürlich aufstehen und diese Pfeife mir holen, wurde dann aber von einem älteren Herrn, der mich überholte, zur Seite gestoßen und der steckte dann triumphierend Grass Pfeife ein. Ich wollte es ihm natürlich zurückgeben, aber aus dem Fenster reicht. Da haben wir Grass mal gesehen.
Jetzt haben wir eben schon über Nature Writing gesprochen. Würden Sie denn sagen, dass Ihr Buch 12 Farben Grün ein klassisches Werk dieser Gattung ist?
Vor dem Hintergrund, dass ich tatsächlich mich immer noch schwer tue zu sagen, was ist es ganz genau. Das Titelbild, das ich persönlich sehr schön finde, was eine Hamburger Agentur mehrfach dankenswerterweise mit mir, dem Verlag hin und her geschickt hat, das sollte eigentlich nicht nur Pflanzen drauf haben, sondern das sollte auch eine kleine Plastiktüte oder ein bisschen Müll oder sowas mit drin sein, um eben diese kulturellen Artefakte und dann eben die Pflanzen und ein bisschen diese dritte Natur, die ja aus dem entsteht, was passiert, wenn man das Kulturelle mit dem Natürlichen zwangsläufig ja zusammenbringt. Wir leben in der Welt, wir sind Teile der Welt, wir sind Teile der Natur. Tatsächlich für mich eher ist nicht dieses Nature Writing, ist es das Schreiben oder das Beobachten von Dingen, die in einer Natur, in der wir aber Teil sind oder von der wir Teil sind, stattfindet.
Sie haben mir das am Telefon so schön erklärt, was Nature Writing eigentlich ist. Wo kommt denn der Begriff her?
Ich würde sagen, das kommt jetzt nicht von mir, das hat damals bei diesem Seminar in Sulzbach-Rosenberg der Kurt Riechelmann gesagt, dass Nature Writing in Deutschland natürlich mal da war. Das war Alexander von Humboldt und andere. Und dann immer ganz bisschen aufgeblitzt ist in Büchern von Wilhelm Lehmann, der ja auch da von uns oben kommt, Eckernförde, wo man sehr schön sieht, wie es möglich ist, also einen Weg in den Wind und dann in das Schreiten und dann in die Beobachtung des Autors zu verwandeln. Aber das sind Ausnahmen, die aber heute jetzt, glaube ich, also mit einer Marion Poschmann oder eben Kinski und anderen, da passiert gerade sehr viel. Aber tatsächlich ist in Deutschland, und das hat der Kurt Riechelmann damals für mich ganz überzeugend gesagt, in Deutschland haben wir irgendwann die Abzweigung genommen in die Romantik. Und plötzlich hat man die Natur nicht mehr angeschaut, Man hat nicht mehr einfach mal gesagt, ich beschreibe jetzt, was ich da sehe. Das ist schon mal das Erste. Und ich werte nicht sofort, ich ordne nicht sofort ein. Und vor allem nutze ich nicht, was ich sehe, um mich da drin zu spiegeln. Also am Ende doch nur wieder über mich selber zu schreiben. Da sind wir, glaube ich, ein bisschen hängen geblieben in Deutschland. Ich habe in den USA studiert und in England wohnt meine Schwester. Und ich habe viele Freunde in England und sowohl in New York, kann ich es zumindest sagen, und in London. Wenn man da in eine Buchhandlung läuft, dann hat man nicht nur eine Abteilung, in der es wirklich um Nature Writing geht, sondern man hat stapelweise Bücher am Eingang. Und ich weiß, in den USA, da ist Thoreau auf dem Lehrplan der Colleges. Da sind Leute wie Annie Dillard bekannt. Das sind in England Nan Shepherd und so weiter. Und heute haben Autoren wie Robert McFarlane Bestseller-Auflagen. Da ist eine andere Tradition tatsächlich da.
Was ist Nature Writing?
Also eines der ersten Bücher, was ich persönlich jetzt als Beginn der Tradition setzen würde, zumindest der modernen Tradition, wäre von einem englischen Pfarrer, der hat die Natural History of Selborne mal beschrieben. Das waren eine Reihe von über 100 Briefen, in denen er über die Flora und Fauna seiner Pfarrei geschrieben hat. Das war 1700, schlag mich tot, 90, 91, irgendwann. Das würde ich sagen, ist so der moderne Beginn. Danach ist es explodiert im englischsprachigen Raum. Und da hat er tatsächlich beschrieben, was da war. Ein anderes Beispiel ist Favre, ein unglaublich grandioser, genialer Hobby-Insektenkundler. Es gibt eine sechsbändige, ich glaube sechsband- oder achtbändige Sammlung bei Matthes und Seitz, in der er das Leben von allen möglichen Insekten, Raupen, Spinnen, Asseln, ganz, ganz viele Schlupfwespensorten quasi romanhaft erzählt. Also man fiebert mit denen mit. Also das sind Bösewichte, das sind Gute, es ist wirklich eine Dramatik da drin und man lernt zwar auch viel, aber eigentlich lernt man vor allem Sympathie für diese Wesen und man wird gerührt, zittert damit und das sind solche Sachen, die ich als also wirklich beispielhaftes Nature Writing stehen lassen würde.
Thomas, aus deiner Sicht, sind denn solche Begriffe, solche Gattungsbegriffe überhaupt wichtig? Und wenn ja, wofür?
Gute Frage. Sie sind wichtig, weil man damit Literatur auch sortieren kann, weil man Literatur in einen Zusammenhang stellen kann, in eine Zeit stellen kann. Carsten Kluth sagte gerade, frühes 18. Jahrhundert, also mit Aufkommen der Wissenschaft überhaupt oder mit dem Beginn der Naturwissenschaft, könnte man kulturelle Zeitreisen erklären. Auf der anderen Seite haben diese Begriffe natürlich alle etwas nicht 100% Genaues und deswegen diese Diskussion, ist es das nicht, was ist es für mich, was ist es überhaupt und dann ist es in jetzigen Zeiten natürlich auch so etwas wie ein Verkaufs- oder ein Werbestempel, den man hat. Und interessanterweise ist dieser Verlag Matthes und Seitz das entscheidende Verlagshaus, das das Nature Writing in Deutschland bekannt gemacht hat, durchgesetzt hat und auch mit einer Reihe Naturkunden heißt, die ist von Judith Schalanski, einer Autorin und Buchgestalterin, mit herausgegeben. Der Favre erscheint bei Matthes und Seitz und Matthes und Seitz hat auch zusammen mit dem Umweltbundesamt einen Preis für Nature Writing initiiert und der ist, glaube ich, 4 oder 5 Mal bisher vergeben worden. Und die haben auch eine Definition von Nature Writing und die habe ich da.
Wenn ach super, dann liest uns die doch mal vor.
Da steht: Der Preis knüpft an die vor allem in den USA und in Großbritannien ausgeprägte schriftstellerische Tradition des Nature Writing, in der sich Autorinnen und Autoren mit der Wahrnehmung von Natur, mit dem praktischen Umgang mit dem Natürlichen, mit der Reflexion über das Verhältnis von Natur und Kultur und mit der Geschichte der menschlichen Naturaneignung auseinandersetzen. Genreübergreifend findet dabei sowohl essayistisches als auch lyrisches und episches Schreiben Berücksichtigung. Die Thematisierung von Natur schließt die Dialektik von äußerer und innerer Natur ebenso ein wie die Auflösung der Grenzen von Kultur und Natur, aber auch die Möglichkeiten oder Probleme des Schutzes von Naturerscheinungen und natürlichem Geschehen. Nature Writing spricht nicht von der Natur als solcher, sondern von der durch Menschen wahrgenommenen, erlebten und erkundeten Natur. Die leibliche Präsenz, die konkrete Tätigkeit des Erkundens und die Reflexion auf die gewonnenen Erkenntnisse werden in der Regel im Text erfassbar. Da sieht man schon mal, wie unglaublich weit der Begriff gehalten ist. Und auf der anderen Seite sieht man in der Enge doch, wie weit die 12 Farben Grün dieser Zuordnung entsprechen.
Absolut, ich finde auch, das passt genau. Wir wünschen auf jeden Fall dem Buch ja, dass es nicht etwa in der Gartenbuchabteilung oder bei den Selbsthilferatgebern fürs bessere Leben landet. Das ist ja immer so ein bisschen die Gefahr, wenn es keine eindeutige Kategorie für ein Buch gibt, oder?
Ja, also das ist tatsächlich so ein bisschen, es gab jetzt, glaube ich, am Wochenende in der Süddeutschen eine Kritik, eine kleine, die war auf den Stilseiten und die war, fand ich, die war gut, aber natürlich würde man dasselbe Buch in einer englischsprachigen Zeitung an einer anderen Stelle finden und da ist genau dieser Punkt, also das, was 2019 wir da in dem Seminar schon besprochen haben, was ist das überhaupt, was könnte es für den deutschen Kontext heißen? Und ich stelle aber fest, dass also in Lübeck zum Beispiel, da meiner Lieblingsbuchhandlung, die haben in der Hüchststraße in Lübeck, die haben schon tatsächlich ein wunderbares Abteil, wo man wirklich diese ganzen Klassiker und modernen Sachen des Nature Writing findet, gesammelt. Aber es ist eben oft noch so, dass man, wie Sie sagten, Gartenbuchliteratur, dann findet man, das weiß ich, der Robert McFarlane, den ich schon erwähnt hatte, der wurde bekannt dafür, dass er unglaublich viel gewandert ist überall. Und den habe ich schon bei Wanderliteratur gefunden und andere findet man dann tatsächlich bei der Selbsthilfe oder sonst was. Und eigentlich gehören sie natürlich in die Literaturabteilung rein.
Nun ist das Schreiben über die Natur ja noch recht neu in Ihrer Biografie. Ich habe Sie noch gar nicht richtig vorgestellt. Das will ich jetzt mal ganz schnell nachholen. Sie wurden 1972 in Baden-Württemberg geboren, haben Politologie studiert und unter anderem in einer auf europäische Politik spezialisierten PR-Agentur gearbeitet. Nebenbei haben Sie Drehbücher für Animationsfilme und Computerspiele verfasst. Und 2013 ist Ihr erster Roman »Wenn das Land still ist« erschienen. Ein Roman, der im Milieu der Partei- und Klimapolitik angesiedelt ist. Obwohl Sie schon 3 literarische Bücher veröffentlicht haben, werden Sie immer noch als Politikberater vorgestellt, beziehungsweise Sie haben sich selbst mir gegenüber als Politikberater vorgestellt. Wie viel Politikberatung ist denn da noch in Ihrem Leben aktuell?
Ich arbeite nach wie vor für eine Umfragefirma, die für die Europäische Kommission Umfragen aufbereitet und veröffentlicht. Im Moment bin ich aber zu 90%, wenn man es mal sagen will, finanziert durch Schreiben. Also von daher stimmt das jetzt nicht unbedingt. 2019, als das Buch quasi in der Vorbereitung war, da war es noch ein bisschen anders.
Wie kam es denn nun, Carsten Kluth, dass Sie aufs Land gezogen sind?
Also wir waren 25 Jahre hier, also erst ich alleine, meine Frau alleine, dann haben wir uns kennengelernt. Dann irgendwann haben wir eine Familie gehabt und Berlin war immer meine Wunschstadt. Meine Familie kommt hier auch her. Aber irgendwann, das kennen vielleicht manche, wird es dann, wir haben 3 Kinder, bei dem 3. Kind wurde es dann langsam schwierig mit unserer Wohnung. Wir brauchten eine neue Wohnung und sind dann in Nordneukölln. Und als wir dann eine neue Wohnung brauchten und gerne in dem Bezirk geblieben wären, wo unsere Freunde waren, wo die Freunde der Kinder waren, wo die Schulen, die Kita, da war es tatsächlich nicht mehr finanzierbar. Dann hatten wir eben die Möglichkeit, in das Haus meines Großvaters zu ziehen, da nach Schleswig-Holstein, 10 Kilometer hinter der Ostseeküste, und die Kinder waren dafür, die kannten das ja auch von vielen Urlauben schon, und wir haben gedacht, jetzt probieren wir es einfach. Wir haben jetzt ein bisschen von beiden Sphären, das Land und die Stadt, sind da. Ich bin da sehr zufrieden mit. Ich hoffe, alle anderen auch.
Bevor jetzt hier bei unseren Hörerinnen und Hörern romantische Bilder von Bauernhöfen, Feldern, Wiesen und Auen entstehen, möchte ich mal ein paar Sätze aus dem Buch vorlesen. Und zwar auf Seite 51. Man kann nicht aufs Land ziehen heute. Man kann gewisse Formen des Landes in sich hineinziehen, das ist alles. Man braucht Ressourcen, Strukturen. Wer würde auf das verzichten wollen, was immer da ist, was nur ein Krieg nehmen könnte? Das Land ist nur eine andere Art Stadt. Es ist, aufs Ganze gesehen, weniger artenreich als die Stadt. Es hängt doppelt und dreifach so stark vom Auto und vom Fernsehen ab. Selbst die Träume auf dem Land sind städtischer als die Träume in der Stadt. Das Land ist ein Phantasma. Land ist Landschaft und Gelände. Das Land ist mit der Erlangung eines genügend starken Selbstbewusstseins verloren gegangen, mit der Gegenüberstellung von Land und Stadt und Natur und Mensch. Stadt als Lebendigkeit der Ereignisbeziehungen, der Abfolge von Dingen, der Massendinghaltung ist das Merkmal von Umweltbereichen wie Berlin-Mitte. Menschen sind von Trends durchschossene Röhren. Land als Setzungs- und Beruhigungszone ist Projektion von städtischen Sedierungsbereichen. Thomas Geiger, ist das jetzt die Sprache der Provinz oder der Metropole?
Das ist die Sprache der Zeitgenossenschaft und die getränkt ist von der Kenntnis von beiden, vom Land und von der Stadt. Und ich glaube, dass da viel Richtiges drinsteht und ich glaube auch, dass es sehr wahr ist und sehr typisch, dass man eine Zeit lang in der Stadt verbringt und dann Sehnsucht nach dem Land hat und dann vielleicht in 20 oder 30 Jahren, wenn die Kinder groß sind, den Weg wieder zurücksucht und findet. Das sehe ich bei vielen meiner bekannten Freunden, die der Geschwindigkeit der Stadt und auch das Geld, das die Stadt erfordert, nicht bereit sind aufzubringen oder es nicht haben und wieder weggehen, das sind Zentrifizierungsgeschichten. Und vor allem warne ich davor, das Land als Schutzraum zu betrachten. Also da, wo ich herkomme, da gibt es Alkoholismus, da gibt es Drogen. Also von daher, man kann nicht, es gibt den Schutzraum nicht mehr, weder da noch dort.
Und Carsten Kluth, wie hat sich denn jetzt mit Ihrem städtischen Blick das Land verändert oder durch das Land die Stadt?
Also ich werde nie vergessen, als damals die Landlust zum ersten Mal erschien und tatsächlich im Bekanntenkreis, da haben wir noch lange in Berlin gelebt, Leute, die ich eigentlich eher aus der Clubszene und so weiter kannte, plötzlich die Landlust bei sich liegen hatten und ich weiß nicht, ob sie da mal das Magazin mal durchgeblättert haben. Jetzt mittlerweile gibt es ja noch 25 weitere solche Publikationen. Ich fand das immer etwas bedrückend, weil das ja so eine massive, hundertprozentige Idylle beschrieben hat, die ich schon beim Angucken nicht glauben konnte, dass es sowas gibt. Und vor allem mich auch mal gefragt hat, wer will denn sowas überhaupt? Also das, wenn man da vielleicht tatsächlich mal erschöpft ist, weil man zum 40. Mal eine Wohnung besichtigt hat, zusammen mit 150 anderen und dann vielleicht sich über verschiedenste Dinge geärgert hat, dass man dann denkt, nein, dann machen wir jetzt was anderes. Und dann kommt diese Bullabü-Fantasie. Und dann ist man auf dem Land und sieht plötzlich Felder, das sind, ich habe es irgendwann mal gezählt, habe ich mal mir einen Quadratmeter ab und habe mal gezählt, da habe ich 5 oder 6 verschiedene Pflanzen gefunden. Wahrscheinlich war das noch viel. Der Rest ist ja tot. Da sind kaum Tiere da. Es sind viele Rehe, das hat man viel. Ansonsten relativ wenig. Und in der Stadt hat man viel mehr Arten. Das kann man nachlesen. Man kann es aber tatsächlich auch beobachten, wenn man will. Und alles andere ist natürlich so, also in Deutschland ist ja kein großes Land. Also vielleicht mit paar bayerischen Ecken, wo man wirklich mal weit ab vom Schuss ist, aber sonst ist man ja eigentlich nirgends weit weg, wenn man eben eins der großen Autos hat oder einen Bahnhof in der Nähe. Also ich bin heute in 3 Stunden von meiner Haustür zum Hauptbahnhof Berlin gekommen, das ist ja auch nicht die Welt. Das heißt, die Leute auf dem Land sind ja auch permanent in der Stadt, sie sind permanent im Ausland, sie sind permanent überall. Und deswegen ist es ja eher so ein Bespielen von Kulissen, was man da macht. Und die eine Kulisse ist halt die Stadtkulisse und die andere ist die Landkulisse. Vielleicht ist es eigentlich Revolutionäre wirklich der Speckgürtel. Das ist vielleicht das, was immer so ein bisschen rausfällt. Aber das ist so ein bisschen das, was ich da mit sagen wollte.
Das andere Stichwort, das zurzeit ja in dem Zusammenhang immer fällt, ist die Literatur des Anthropozän, also die vom Menschen geformte Landschaft. Und da sind wir eben auch wieder beim Thema. Und das ist in dem Buch von Carsten Kluth, das ist bei Ester Kinski, wenn sie durch London läuft, oder das ist bei Büchern wie von Paul Scratton am Rand um ganz Berlin, der um Berlin rumwandert, Brite übrigens, und dann eben über den Übergang von Stadt und Land seine Beobachtungen macht und aufschreibt. Das ist, glaube ich, der andere Punkt, wo heute der Ansatz von Nature Writing ist, dass man ja in einem Gebiet wie Mitteleuropa an die Urnatur eigentlich nur an ganz, ganz wenigen Orten überhaupt noch hinkommt, weil es ist alles menschengemacht. Das ist fast alles und Josef Reichwein, den Sie zitieren, der Leiter der Ornithologischen Sammlung in München, der hat in einem seiner Bücher geschrieben, dass in Berlin die größte Vogelvielfalt in ganz Europa oder in ganz Mitteleuropa sei, weil in den Städten mittlerweile für Vögel viel mehr Lebensraum ist als in dieser industriellen Vorform von Landschaft, die Carsten Kluth gerade beschrieben hat. Also von daher ist das eigentlich auch so ein Beschreiben, wo wir uns als Menschheit gerade befinden. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum Nature Writing im Moment uns alle interessiert.
Es ist eine gewisse Bestandsaufnahme. Es ist ja auch interessant, dass es nicht nur die menschengemachte Natur oder vom Menschen veränderte, vielleicht auch verhärmte Natur gibt. Es gibt auch, glaube ich, eine Art dritte Natur. Das ist jetzt nicht von mir, das ist ein Stichwort, das gibt es schon länger. Ich erlebe das manchmal so, dass ich sehe, dass, wenn ich beim Garten bin, Gartentechnik ja immer ausgefeilter wird. Die Rasenroboter fahren rum und der Mensch zieht sich quasi immer weiter zurück. Die Maschinen übernehmen das. Und das ist auch etwas, was ich versuche zu beschreiben, was das eigentlich bedeutet, wenn wir überhaupt nicht mehr den direkten Zugang haben. Und da würde ich auch sagen, Nature Writing ist tatsächlich der literarische Versuch, direkt hinzukommen und nicht mehr vermittelt. Das kann ja auch ein Buch sein, das vermittelt, oder ein Lexika, sondern ich fände es schön, wenn man jemand, der das Buch liest, vielleicht auch selber mal guckt, aha, da schlupft also jetzt diese Sandbiene gerade ins Loch, oder aha, da ist, was weiß ich, also solche Sachen.
Da steckt auf jeden Fall unheimlich viel Wissenswertes drin. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass durch den Klimawandel neue Zeckenarten zu uns kommen, die uns meterweit verfolgen. Wie furchtbar.
Und mit sowas kann man Großstädter immer verschlafen.
Ja, ach, das ist ja wirklich der blanke Horror. Aber bei Carsten Klut, würden Sie uns vorlesen? Ich habe hier markiert.
Gucken, was. An einem Abend nach der Entfernung einer Zecke sehe ich mir das Tier unter dem Mikroskop an. Es ist wahrscheinlich ein gemeiner Holzbock, Ixodes racinus. Ihm fehlt tatsächlich eines seiner vorderen Gliedmaßen, worin auch seine Geruchsorgane sitzen. Das Tier strampelt in dem Wassertropfen unter dem Glasblättchen. Es sieht aus wie eine Spinne mit einem gigantischen Körper. Ein beeindruckender Gegner, zumal bei 50-facher Vergrößerung. Auf dem Tisch krabbelt die Zecke flink ein paar Zentimeter, bevor ich sie wieder einfange. Ich hege rachsüchtige Gedanken. Wie wäre es, wenn ich ihm auch noch das andere Vorderbein abschnitte, es quasi blenden würde? Ertränken kann man das Tier nicht, es übersteht einen moderaten Waschgang in der Waschmaschine. Es kann 10 Jahre lang ohne Nahrung auskommen, wenn es einmal vollgesogen ist. Der gemeine Holzbock benötigt während seiner Entwicklung mehrere Wirte. Zunächst befällt er Nagetiere, als Nymphe dann Katzen und zuletzt den Menschen oder ein anderes großes Säugetier, eine Kuh beispielsweise. Die Paarung findet auf dem Endwirt statt, also auf dem Menschen, der aus irgendwelchen Gründen die weibliche vollgesogene Zecke nicht gefunden und nicht entfernt hat und nun durchs Gras läuft, wo ein Männchen schon auf ihn und auf sie wartet.
Und so geht's dann noch eine ganze Weile weiter, ja, mit vielen interessanten Informationen.
Suchen die schönsten Stellen raus. Also es ist tatsächlich so, also wir leben ja da am Rande einer kleinen Stadt und es gibt wirklich Jahre, in denen wir untersuchen die Kinder sowieso täglich, also die Kleinen, jetzt nur noch den Kleinen, die Großen machen es dann selber. Mittlerweile sind wir da sehr, sehr routiniert und es ist nicht schön. Auf der anderen Seite gewöhnt man sich auch dran. Ich habe einmal vor einer, Sie haben da diese Fahrt in den Süden erwähnt, und ich hatte kurz vor Abfahrt 2 große, vollgesogene Zecken, die aus einer der Katzen, die eine der Katzen mit reingebracht hat, in ein kleines Gläschen getan, weil ich es mir mal angucken wollte. Und die sehen dann wirklich so alienmäßig, wie das Alien aus dem Film, so ein bisschen wirklich diese Giga-Ästhetik. Und dann habe ich es natürlich vergessen. Und 4 Wochen später kamen wir wieder und dann waren die weg. Und es war nur noch ein Pulver da drin. Und ich habe es dann mal tatsächlich unter dem Mikroskop, das hatten wir mal den Kindern geschenkt, aber eigentlich benutze nur ich es. Da habe ich es mir angeguckt, das waren dann unglaublich viele Eier. Und das ist wirklich es ist faszinierend, aber es ist natürlich auch etwas gruselig.
Wie viel Vorwissen haben Sie denn mitgebracht für Ihre ganzen Erkundungen und Erforschungen?
Also ich bin ja kein Biologe, kein Zoologe. Ich benutze häufig die lateinischen Fachausdrücke für Tiere oder Pflanzen. Das hat den Grund, dass ich natürlich, also wenn ich mit englischen Freunden oder amerikanischen Freunden über irgendwas mich austausche, eine WhatsApp schreibe und sage, du kennst du das und das, dann ist es das Einfachste, das Latein, den lateinischen Begriff zu benutzen, weil allein in England gibt es so unendlich viele Begriffe für Bärlauch oder sonst was. Ich habe dann aber auch mal irgendwann bei, ich glaube, Vita Sackville West. Die hat mal gesagt, es ist keine Angeberei, den Fachbegriff zu kennen. Das zeigt nur, dass man die Sache wirklich liebt. Und dann habe ich beschlossen, jetzt mache ich das auch. Ich habe quasi mir während des Schreibens alles angeeignet und auch schon bis zur Lektorierung des Ganzen zum Teil wieder vergessen. Also immer in diesem Mehrfachschritt zu sagen, ich beobachte es, ich gucke mir das an, ich gucke mir die Zecke an und sehe, wie das alles ist und schreibe für mich das Ganze, finde für mich Begriffe und dann schlage ich es nach, dann lese ich es nach und so weiter, um ein bisschen zu behalten, was mein erster Eindruck war, was ich dann wirklich auch als eines der Handwerkszeuge des Nature Writings begreife, dass man eben nicht als, also natürlich kann ein Biologe genauso gut Nature Writing machen, aber er sollte nicht mit seiner Vorbildung daran gehen, sondern er sollte das eben mit literarischen Instrumenten versuchen, mit Beobachtungen und so weiter zu greifen.
Ich glaube, da waren jetzt zwei Schlüsselworte dabei oder zwei Schlüsselszenen dabei, die ich nochmal aufgreifen wollte, warum Nature Writing vielleicht doch mehr aus Großbritannien und aus Amerika kommt. Ich würde vielleicht sogar noch eine Spur mehr auf Großbritannien gehen, das ist die Liebe zum Garten. Das hat auch mit der Kolonialmacht zu tun, dass man die ganze Welt irgendwie beschreiben musste. Und das andere ist die Faktenliebe der amerikanischen und englischen Literatur, das Reporterhafte. Reiseliteratur ist ja auch etwas, was wir den Engländern und Amerikanern mehr zuschreiben als bei uns. Das Beobachten hat einen ganz anderen Stellenwert. Und da kommen diese zwei Dinge zusammen, also die Liebe zum Garten, die in England ja auch sprichwörtlich ist, und dann die Liebe zu den Fakten. Und die deutsche oder österreichische Literatur, die ist viel sprachkritischer oder sowas. Und da kommt auch so ein Impuls her, warum das etwas ist, was wir als etwas Zugewandertes erachten. Und natürlich gibt es auch Nature Writing in Deutsch. Ich habe Wilhelm Lehmann haben sie genannt, innerer Emigrant, Oskar Loerke, Naturlyrik, Peter Huchel. Aber der Impuls ist ein anderer. Also vielleicht ist es doch das schiere Wissen wollen und das Genausein, was Nature Writing nochmal ausmacht. Ich wollte nur auf einen anderen Aspekt Ihres Buches kommen, das mit der Nature Writing, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, nur mittelbar zu tun hat. Was Sie wahnsinnig beschäftigt, ist Vergänglichkeit. Ist das Verrotten? Ist das Skelett? Eine Frage zur Vergänglichkeit. Was ist das, was Sie da so packt?
Das ist so ein bisschen dieses, dass man etwas angucken kann, was zerfällt und was nach unserer landläufigen Anschauung Ekel hervorrufen sollte oder Angst oder was auch immer, dass das ja auch ein Teil des Ganzen ist, aber jenseits des ursprünglichen Zusammenhanges. Und das habe ich, je mehr man, also das sind nicht nur ein Skelett, was man findet, was bei uns ab und zu passiert, weil wir an der Kreisstraße wohnen und wenn ein Reh rüberläuft, wird das mal überfahren und dann schleppt es sich noch hinter die Büsche. Es passiert auch, wenn Sie einfach mal ein Jahr lang eine Stelle vergessen zu mähen, dann sehen Sie plötzlich, wie Gräser, die sie noch nie blühen haben sehen oder sowas, wie die aussehen, wie die dann im Vergänglichen sind. Also man hat ganze Bereiche unseres Lebens, die man, aus welchen mag es eine Jugend waren oder mag es, wie gesagt, die Angst vor dem Tod sein, die haben mich sehr fasziniert, dass man das an den Rändern immer findet. Deswegen das Vergängliche. Was
wäre das doch ein Unterschied zwischen Stadt und Land?
Ich glaube, in Berlin findet man wahnsinnig viel Vergängliches und Verrottendes. Wir haben in Neukölln gewohnt und da gab es an einer Straße im Landwehrkanal, waren die dort geparkten Autos sehr vergänglich. Also die sind immer nach wenigen Wochen ausgebeint gewesen. Ich habe das immer total gern angeguckt, aber das ist natürlich dann im Kontext von Müll und Abfall und Dreck. Es wurde mal bei uns ein Kühlschrank an die Ecke gestellt, der noch voll war. Und nach ein paar Wochen ist die Tür aufgegangen und dann kam da aber die ganze Soße raus und all diese Maden. Es ist natürlich eklig, wobei ein Bekannter von mir ist Pathologe, der hat noch andere Sachen erzählt. Aber auf unserem Stück Land, wo wir natürlich auch ein bisschen Platz haben, kann ich solche Sachen auch mal an der Ecke mal geschehen lassen, ohne dass es irgendjemand sieht. Es fehlt da ein bisschen die Sozialkontrolle, die man in der Stadt natürlich da dann stärker hat. Auf dem Land hat man eine andere Sozialkontrolle, aber das mag so sein, ja.
Das hat jetzt eine ganz interessante Wendung genommen, unser Gespräch, wenn ich dran denke, dass wir eigentlich nur kurz zeigen wollten, dass es nicht nur ein schöner Naturführer ist, sind wir jetzt bei verrottenden Kühlschränken am Landwehrkanal gelandet. Das gibt natürlich auch nicht so richtig das Buch in seiner Komplexität wieder. Für mich war es tatsächlich gerade in diesen Corona-Zeiten ein wahnsinnig schönes Erlebnis, dieses Buch zu lesen mit seinen schon sehr naturkundlichen Beschreibungen der Natur, den Entdeckungen. Und ich finde, dass das Buch so sehr gut zu unserer Zeit jetzt passt, wo unser Leben ja doch auch ziemlich eingeschränkt ist. Man kann wirklich eine innere Reise machen beim Lesen. Und deswegen würde mich ja schon auch nochmal interessieren, wie ist es denn, wenn man in diesen Zeiten jetzt überhaupt ein Buch rausbringt?
Die Veröffentlichung war für August, September letzten Jahres geplant, 2020, also zur Frankfurter Buchmesse hin. Da ist es dann, weil natürlich die ganzen Frühjahrserscheinungen schon geschoben wurden, hat der Verlag dann entschieden, dass es dann eben ins jetzige Frühjahr kommt, auch da wieder ein bisschen früher als jetzt in die Neuerscheinungen reinzukommen. Und ich hatte in der Zeit noch ein zweites Buch, was dann eigentlich vor Weihnachten hätte rauskommen sollen. Es ist jetzt auch jetzt erschienen. Es ist seltsam, ja. Und es ist natürlich, was auch fehlt, ist mit dem Buch jetzt einfach auf den Festivals zu sein, auf den Messen oder in Leipzig vielleicht zu sein, auf Lesungen zu sein. Aber das geht ja jedem im Moment so, dass man etwas gebremst ist und immer auf Abstand.
Thomas, wie finden Bücher im Moment Ihre Leserinnen und Leser?
Eigentlich verhältnismäßig gut. Das ist das Erstaunliche. Also das Buch ist nicht der ganz große Verlierer der Pandemie, sondern die Verlage haben gute Umsätze, die Buchhandlungen haben gute Umsätze. Es gibt Ausreißer, also Reiseliteratur, Reiseführer gegen Null. Also Reiseverlage haben Pech, aber Belletristik wird gelesen. Schwierig ist es tatsächlich für Autoren, die ein neues Buch haben, die vielleicht noch nicht so durchgesetzt sind, die sich wie beim Herrn Kluth, der über Lesungen sich ein Publikum erst erarbeiten könnte und würde. Das sind sozusagen tatsächlich eher die, die es am schwersten haben. Das erste Buch, das zweite Buch, das dritte Buch. Ansonsten, alles in allem, geht es den Büchern viel besser, den Büchermachern besser als den Wirten, den Musikern und den Reiseveranstaltern. Also so mittel, gerade noch mal so durchgekommen, würde ich sagen.
Dann hoffen wir auf jeden Fall, dass wenn diese dumme Pandemie dann irgendwann vorbei ist, dass es dann für Sie, Carsten Kluth, auch mit den Lesungen starten kann, damit Ihr Publikum Sie kennenlernen kann. Und ich danke Ihnen beiden sehr für das Gespräch. Vielen Dank, Carsten Kluth. Vielen Dank, Thomas Geiger.
Vielen Dank.
Gerne. Danke.